السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو عابد بننے اور اعلیٰ اخلاق،
اللہ hat einem gläubigen Menschen das Gebot gegeben, dass er ein Gottesdiener sein soll und dass er hohe moralische Werte sich aneignen soll. Denn ohne diese kann einer, der vorgibt zu glauben, kein Mu'min, kein wahrer Gläubiger sein. Die Anzeichen eines wahren Gläubigen sind, dass er zum einen Gottesdienste begeht und zum anderen sind seine Anzeichen, und es ist seine Pflicht, dass er sich vor absurden Dingen und vor Schändlichkeiten beschützt. Es kann nicht sein, dass ein Mensch sowohl sich als Gläubiger, als Mumin bezeichnet, als auch gleichzeitig schlechte Werte an den Tag legt. In der Regel sind solche Menschen, die keinen guten Charakter besitzen, sie sind dann von schlechtem Charakter, wenn sie hochmütig sind. Deswegen hat Allah über die gläubigen Menschen des gnädigen Herrn gesagt, dass diese Menschen Yamshuna al-Arzi Hauna, das heißt, sie laufen auf der Erde sehr demütig. Und Menschen, die Demut besitzen, ein Mensch, der Demut besitzt, wird sich nicht nur vor Streit bewahren, er wird sich um Frieden kümmern, er wird auch weitere moralische Werte, Charakterzüge sich aneignen, die gut sind. Und wenn er hohe moralische Werte hat und dann auch diese verbindet mit dem Willen Gottes und das für die Zufriedenheit Gottes tut, mit seinen moralischen Werten einen guten Umgang pflegt und Gottesdienst leistet für das Wohlgefallen Allah, dann wird er diesen Zustand eines wahren Gläubigen bekommen und erhalten. Ein wahrer Gläubiger ist also jener, der sowohl ein Gottesdiener ist, als auch ein demütiger Mensch ist. Es ist auch richtig zu sagen, dass jeder Mensch andere Fähigkeiten und andere Möglichkeiten besitzt. Menschen haben verschiedene Körper, Menschen haben verschiedene Situationen, durch die sie gehen. Es gibt temporäre Hindernisse für Menschen. Deswegen kann nicht jeder Mensch in jedem Zustand und in jeder Zeit seine moralischen Werte auf gleichem Niveau halten. Genauso kann er für seinen spirituellen, für seinen seelischen Fortschritt, für seine Gebete, kann er auch nicht, dieses Niveau kann er auch nicht immer gleich halten, so wie es von ihm verlangt wird, dass er diese Werte an den Tag legen soll. Deswegen hat Allah für die gläubigen Menschen auch gemäß ihren Zuständen und gemäß ihren Möglichkeiten, hat Allah ihnen Wege gegeben. Allah möchte nicht eine Last über die Menschen auferlegen, die sie nicht tragen können. Allah möchte auch nicht, dass er eine Last auf die Menschen auferlegt, die ihrem Zustand und ihren Möglichkeiten nicht entsprechen. Deswegen kann man nicht sagen, dass es Aufgaben gibt, die für den Menschen unmöglich sind. Und deswegen soll er diese nicht machen oder kann er diese nicht machen. Das sollten zumindest die Muslime nicht sagen, denn im Islam finden wir ein anderes Konzept. Das ist nicht richtig, so zu sagen. Über die Gebete hat Allah gesagt, den gläubigen Menschen, diese sind euch auferlegt, ihr sollt diese Pflicht erfüllen. Dann sagt aber Allah auch gleichzeitig, dass es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zustände gibt. Zum Beispiel, wenn es einen Menschen gibt, der nicht stehen kann, dann hat er die Möglichkeit, das Gebet im Sitzen zu verrichten. Und wer das Gebet nicht einmal im Sitzen verrichten kann, für ihn gibt es, wenn er so krank und schwach ist, erschöpft ist, dann gibt es für ihn auch die Möglichkeit, weil er nicht sitzen kann, dass er im Liegen betet. Und es gibt keine Bedingung, wie man liegen soll, sondern je nachdem, wie krank er ist, wie er liegen kann, soll er liegen und beten. Wenn er auf einer Reise ist oder eine andere, ein anderer Missstand herrscht, dann kann er das Namaz verkürzen oder das Namaz Jama machen und zwei Gebete zusammen verrichten, zusammenlegen. Das heißt, der Mensch kann nicht sagen, dass es für ihn nicht möglich ist zu beten. Solche Menschen, die scheinbar tun, die, wo ihre Kleider schmutzig werden, dann haben sie auch die Möglichkeit, in ihren schmutzigen Kleidern zu beten, aber sie können nicht deswegen das Gebet missachten. Wenn sie kein Wasser haben, dann besteht die Möglichkeit, dass sie nicht Wudu machen, sondern das Tayammum machen. Und es gibt für jeden vernünftigen Menschen gibt es keinen Ausweg, zu sagen, dass er das Namaz, das Gebet nicht verrichten kann. Wenn er bei Bewusstsein ist, dann ist es eine Pflicht für ihn zu beten. Über das Namaz zu sagen, dass es Zustände gibt, wo wir nicht beten können, das ist absolut falsch. Wenn man die Menschen, viele Menschen fragt, dann bringen sie Vorwände hervor. Solche Menschen, die solche Vorwände hervorbringen, entfernen sich von ihrem Glauben. Jeder von uns sollte sich darum kümmern. Als ich in Irland die Moschee eröffnete und die Freitagsansprache hielt und über die Gottesdienste sprach, schrieb mir ein Murabbi Sahib aus den USA und aus anderen Orten, schrieben mir auch Menschen, dass nach der Freitagsansprache die Anwesenheit in den Moscheen sich erhöht hat. Das heißt also, dass das Nichterscheinen von an den Gebeten nicht auf Dinge beruht, die unmöglich sind, sondern weil die Menschen schwach sind. Und als man sie darauf aufmerksam machte, kamen sie. Aber es ist wichtig, dies ständig zu tun und aufrechtzuerhalten. Und das ist die Aufgabe eines gläubigen Menschen, dass er, wenn man ihn dazu ermahnt, dass er das macht. Qudamul Ahmadiyya und Lajna sollten vor allem sich darum kümmern, dass in den Jugendlichen die Gewohnheit zu beten vorhanden ist. Sie haben ein Alter, wo sie jung sind und gesund sind und sie können die Gebete aufrechterhalten. Der verheißene Messias al-Islam hat uns darauf insbesondere aufmerksam gemacht, dass in dem Jugendalter, wenn man gesund ist, man wirklich beten kann. Und im Alter, im hohen Alter, gibt es verschiedene Krankheiten, verschiedene Schwächen und der Mensch ist nicht in der Lage, diese Dinge vollständig zu erfüllen, die Pflichten der Gebete. Der Mensch sollte darüber nachdenken, dass Allah ihm Pflichten auferlegt hat und man diese Pflichten auch angehen muss, wenn man dafür auf sich selbst Zwang ausüben muss. Und nicht trotz vorhandener Möglichkeiten diese vernachlässigt. Allah hat uns Gesundheit gegeben und es ist eine Form der Dankbarkeit, dass man die Pflichten erfüllt, die Allah uns auferlegt hat. Und dies kann man tun, indem man Gottesdienste verrichtet. Die Dankbarkeit für die Gesundheit sind Gebete, sind die Pflichtgebete. Dazu sollten wir uns sehr stark kümmern. Denn ohne dies kann unser Glaube nicht vollständig werden. Nun komme ich zu der zweiten Sache, nämlich hohe moralische Werte. Hohe moralische Werte sind Dinge, die vor allem geprägt sind, der Charakter solcher Menschen ist geprägt von der Wahrheit. Sie sprechen die Wahrheit und sie bleiben auf der Wahrheit. Es ist eine Besonderheit des gläubigen Menschen, eines gläubigen Menschen, dass er immer die Wahrheit spricht und dass er nicht auch nur in die Nähe der Lüge gerät. Und das ist nur dann möglich, wenn man die Lüge hasst. Aber was sehen wir auf der Welt? Wir sehen, dass die Leute sich auf Lügen stützen. Sie sagen, sie hatten es nicht vorgehabt zu lügen, aber sie haben dies aus Versehen gemacht. Es gibt Menschen, die hier Asyl beantragen und sagen, ich habe aus Versehen dies und dies gesagt und das ist ein Fehler gewesen, ich wollte das nicht machen. Aber das ist falsch, weil wenn man die Gewohnheit hat, die Wahrheit zu sagen, dann macht man auch diese Fehler nicht. Allah vergibt uns und er vergibt die Menschen, die ihres Fehlers bewusst sind, die sich ihres Fehlers bewusst sind, aber sie sollten aufgrund ihres Fehlers auch Reue zeigen. Das ist eine Pflicht. Wenn jemand lügt und dann nicht einmal sich dafür schämt und keine Reue zeigt, und wenn jemand wegen seiner Lüge jemanden Schaden zugefügt hat, diesen Schaden nicht begleicht, sondern darauf beharrt, auf seine Lüge und versucht, seine Lüge als wahr zu verkaufen oder sagt, dass er ohne diese Lüge nicht überleben kann, dann ist ein solcher Mensch weder besitzt er hohe moralische Werte, noch kann er sich als wahrer Gläubiger bezeichnen. Ein solcher Mensch sollte wissen, dass er nicht auf dem richtigen Weg ist. Allah sagt über hohe moralische Werte, Gulul Nase Husna. Diese Menschen sind es, die mit den anderen Menschen auf eine gute Art und Weise kommunizieren und mit ihnen sprechen. Normalerweise spricht der Mensch mit den Menschen gut und ist nicht hochmütig, außer einige Menschen, die in ihrer gewohnheitsmäßig hochmütig sind. Aber selbst diese Menschen offenbaren dies nicht immer. Wenn Allah sagt, ihr sollt mit den Menschen liebevoll und sanftmütig umgehen, dann sagt er es zu solchen Menschen, die von Natur aus hart sind oder hochmütig sind. Und Allah sagt, dass sie das ihren Gemüt ändern sollen, ihr Gemüt ändern sollen. Sie sollen nicht so sprechen, dass dadurch anderen Schmerz zugefügt wird, Leid zugefügt wird. Sie sollen nicht bei Kleinigkeiten wütend und zornig werden. Aber es gibt Menschen, die aufgrund ihres Gemüts außer sich geraten und nachdem sie etwas Hartes gesagt haben, wenn sie Reue zeigen und den Schmerz, den sie anderen zugefügt haben, versuchen zu beseitigen und dafür um Vergebung bitten, Tauba machen, Reue zeigen, dann sagt Allah, ich habe die Tür der Reue stets offen gehalten und er akzeptiert ihre Reue. Aber solche Menschen, die sich darum nicht kümmern, über dieses Gebot und immer hart bleiben und ungerecht sind und keine Reue zeigen und sich nicht schämen, das sind die Menschen, die sowohl ihre Werte verlieren, ihren Charakter verlieren, als auch die Gebote Allahs missachten und so zu sündigen Menschen werden. Auch die Gottesdienste solcher Menschen können ihnen nichts bringen. Allah möchte solchen Menschen die Hoffnung für seine Vergebung geben, die Reue zeigen, die, wenn sie Fehler machen, Reue zeigen und sich schämen und versuchen, diesen Fehler zu beheben, zu beseitigen. Doch ein Mensch, der sich nicht einmal schämt und er kann vor Allah keinen Ausweg zeigen. Wir sollten uns selbst überprüfen. Ich bekomme sehr viele Angelegenheiten zugeschickt. Streitereien von Mann und Frau, Streitereien über Geld. Und die Leute sind so zornig, dass sie nicht einmal schauen, was sie sagen, was sie tun. Sie fügen den Frauen Leid zu, emotional und auch körperlich. Es gibt auch andere Angelegenheiten, wo sie miteinander falsch umgehen. Und sie versuchen gar nicht zu verstehen, wenn das Islahi-Komitee versucht oder das Qaza versucht, dass diese Menschen sich verbessern, dann bleiben sie stur und wenn dann eine Entscheidung gefällt wird und eine Strafe verhängt wird, dann schreiben sie um Vergebung. Und dann versuchen sie, das rückgängig zu machen. Die Ungerechttaten, die sie zugefügt haben. Wenn Menschen nach der Strafe um Vergebung bitten, dann ist es okay, dass sie sich selbst beschützen dadurch. Aber den Fleck der Strafe haben sie auf ihrem Körper. Wenn sie nicht hochmütig wären und ihr Ego beiseite lassen würden, dann hätte man dies vermeiden können. Man hätte dies vorher machen, abwickeln können und solche Menschen sollten sich Sorgen machen. Es gibt auch Menschen, die überhaupt nicht bereit sind zu verstehen. Sie entfernen sich dann ganz weg. Die Welt bietet uns nur Luxus für ein paar Tage. Wir sollten uns um unser Ende kümmern. Wir sollten uns um die Segnungen Allahs kümmern, wie wir diese bekommen können. Ich habe die Jamaat schon mehrmals darauf hingewiesen, dass wir unsere moralischen Werte erhöhen sollten und nicht bei Kleinigkeiten den Fängen unseres Egos halten sollten. Jedes Mitglied der Jamaat sollte ein hohes Niveau an moralischen Werten an den Tag legen. Es gibt auch Zustände, wo man wütend wird. Das ist normal. Das ist ein Teil des menschlichen Gemüts. Aber ein gläubiger Mensch Für ihn gibt es Gebote Gottes. Wir sollten versuchen, unsere Emotionen in Zaum zu halten und gemäß dem Willen Gottes diese zu verwenden. Ich habe als Beispiel die Streitereien zwischen Mann und Frau angesprochen. In der Khutba Nigah werden Verse rezitiert und Allah hat die Taqwa, die Gottesfurcht, angesprochen und verschiedene Gebote erteilt. Und beide, Mann und Frau, sollten diese einhalten. Aber die meisten Menschen missachten diese. Sie denken, sie haben ihr Nikah und ihre Hochzeit hinter sich und das reicht. Solche Menschen, die stur sind und hochmütig sind und stolz sind auf ihre Sturheit, die nicht nur stur bleiben, sondern auch auf ihre Sache so sehr beharren und stolz darauf sind, dass sie das tun, dass sie beharrlich waren. Wir haben jenen Menschen erniedrigt und sie denken, dass ihre Emotionen gerechtfertigt sind und die Emotionen des anderen nichts wert sind. Und sie sagen, alles, was wir gemacht haben, ist richtig. Denn sie sagen, dass sie dem anderen nicht Leid zugefügt haben, sondern richtig getan haben, was sie auch immer taten, und es keinen anderen Weg gab als diesen. Wenn man diesen Menschen glaubt, dann heißt das, dass jene Religion, der sie angehören, falsch ist. Denn die Religion sagt etwas anderes. Sie können zwar sagen, dass der Glaube ihnen schwerfällt oder das zu tun, was der Glaube von ihnen verlangt, schwerfällt. Aber sie können nicht sagen, dass sie dazu genötigt waren, dieses Gebot zu brechen, sonst gab es keinen Ausweg. Das ist falsch, denn so würden sie ihre Religion als Lüge bezeichnen. Allah sagt, ihr sollt eure Wut in Zaum halten, ihr sollt miteinander gut umgehen, ihr sollt nicht auf eure Fehler beharren, ihr sollt die Pflichten gegenüber den Menschen erfüllen. Der verheißene Messias al-Islam hat uns sogar gesagt, jener, der die Pflichten gegenüber den Menschen nicht einhält und dieses Niveau nicht an den Tag legt, das Allah von uns verlangt, von einem wahren gläubigen Menschen, ein solcher Mensch erfüllt die Gebote Allahs nicht. Ihre Gebete und ihre Gottesdienste bringen ihnen nichts, denn sie sind nur eine Zuschaustellung, weil sie die Pflichten gegenüber den Menschen nicht eingehalten haben. Denn diese Gebete haben in ihnen nicht die Veränderung hervorgerufen, die einen gläubigen Menschen auszeichnet. Sie haben nicht jene Demut entwickelt, die ihnen die Nähe Allahs gibt. Wenn ein Mensch im Zustand des Zorns sich selbst filmen würde, heute kann man das sehr einfach machen, dann würde ein vernünftiger Mensch, wenn er wieder beruhigt ist und sich das anschaut, dann würde er sich sehr schämen, was er da gemacht hat. Der verheißene Messias al-Islam hat uns dazu gesagt, und ich möchte ein Zitat präsentieren, was der Zustand solcher Menschen ist, die zornig werden und die sich durch den Zorn ihr Geist und ihre Vernunft völlig ausgeblendet werden und sie zu verrückten Menschen werden. Der verheißene Messias al-Islam sagt über diese Emotionen und die Wut und das, wie dadurch die Vernunft ausgeschaltet wird, hat der verheißene Messias al-Islam uns zu Geduld ermahnt. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, dass wir geduldig sein sollen. Wenn wir geduldig sind, dann wird der Zorn auch abnehmen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, es gibt eine Feindschaft zwischen Vernunft und Wut. Wenn die Wut kommt, dann kann die Vernunft nicht übrig bleiben. Doch jene, die geduldig sind, und die sanftmütig bleiben, sie bekommen ein Licht von Gott, durch das ihre Vernunft und ihr Geist erleuchtet werden, und dieses Licht entfacht weitere Lichter, und während des Zustands der Wut und des Zorns wird das Herz und der Geist werden verdunkelt, und diese Dunkelheit und Finsternis nimmt zu. Bei Kleinigkeiten, solche Menschen, die bei Kleinigkeiten in Wallung kommen, über die sagt der verheißene Messias, dass ihr Herz frei wird von Weisheit. Der verheißene Messias sagt, ein Mensch, der wütend ist und hart ist, er kann nicht gute Dinge von seiner Zunge hervorbringen. Sein Herz ist frei von Weisheit. Wer schnell wütend wird und sich selbst vergisst, seine Zunge und sein Herz werden nicht von den guten Dingen, von den schönen, rechtschaffenen Dingen kosten. Zorn und Hikmat können nicht zusammenleben. Jemand, der zornig ist, ist unvernünftig. Er wird niemals in keiner Situation Erfolg haben. Ghadab und Zorn sind eine Verrücktheit. Und wenn diese wächst, dann kann der Mensch vollständig verrückt werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, es gibt zwei Kräfte, die den Menschen verrückt machen können. Die eine ist Argwohn, übel über andere nachzudenken, und zweitens Zorn und Wut. Wer ständig wütend und zornig ist und schlecht über andere denkt und argwöhnisch ist, er wird verrückt. Es ist also eine Pflicht, dass ein Mensch sich vor Argwohn und vor Wut beschützt. Der verheißene Messias al-Islam sagt über einen gläubigen Menschen, dass ein gläubiger Mensch so sein sollte, dass er niemals seine Vernunft aufgibt. Sonst, wie bereits gesagt wurde, wird er den Zustand des Verrücktseins erlangen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ein gläubiger Mensch sollte Mittelmaß anwenden. Jemand, der wütend ist und verrückt wird, ihm wird die Hikmat, die Weisheit entzogen. Und selbst mit seinem Feind sollte man nicht zornig umgehen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über einen gläubigen Menschen, wie ein gläubiger Mensch sich selbst beschützen soll. Der verheißene Messias al-Islam sagt, im Heiligen Koran heißt es, weil Qasimin al-Raisa, weil Afin al-Nas, das heißt, die Gläubigen sind solche, die ihre Wut unterdrücken und mit Vergebung miteinander umgehen. Und auch in den Evangelien wurde über Vergebung gesprochen. Aber sie ist beschränkt auf die Juden. Und Jesus hat gesagt, dass er nur für die Bani Israel geschickt wurde. Ihn interessiert es nicht, was die anderen Menschen machen, ob sie zerstört werden oder nicht. Die Vergebung von Jesus war also beschränkt auf die Kinder Israels. Aber der verheißene Messias al-Islam ist der Messias des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Kreis der Vergebung ist für die ganze Welt. Deswegen sollten wir unsere Vergebung ausweiten und unsere. Das ist das Niveau, das wir erlangen sollten. Wenn wir von dem Licht Allahs profitieren wollen, dann müssen wir geduldig sein, standhaft sein und mild sein. Das sind Eigenschaften, die wir entwickeln müssen. Wenn wir möchten, dass von unseren Zungen Weisheiten herauskommen, dass die Menschen uns zuhören und wir die Mission des Weißen Messias al-Islam weiter verbreiten wollen, dann müssen wir in unserer Familie, in unseren Häusern und in unserem Alltag sollten wir uns vor Härte schützen und mild sein. Wenn wir möchten, dass wir unseren Geist und unsere Fähigkeiten nicht zerstören, dann sollten wir Argwohn vermeiden und Zorn und Wut vermeiden. Wenn wir möchten, dass wir zu wahren gläubigen Menschen werden, dann müssen wir unsere Fähigkeiten mit Bedachtsamkeit anwenden. Wir dürfen nicht zornig werden und außer uns geraten, sondern der Zorn und die Wut dürfen nur so weit angewandt werden, dass sie der Reform dienen. Die Wut, die unkontrollierte Wut macht den Menschen zu einem verrückten Menschen. Wir brauchen also ein Mittelmaß. Wenn man wütend wird, dann sollte es nur so weit sein, wie es der Reform dient, wie es der Besserung dient. Nicht um sein Ego und sein Ich zu befriedigen. Der Verheißene Messias Islam sagt, wer das tut, er verliert seinen Glauben. Der Verheißene Messias sagt, die Schönheit des Islams besteht darin, dass der Islam es uns gebietet, die unnötige Wut zu vermeiden und Vergebung anzuwenden. Diesen Wert sollte jeder anwenden, denn ohne diese Charakterzüge kann man nicht zu wahren gläubigen Menschen werden. Der Verheißene Messias hat ununterbrochen darauf hingewiesen, in seinen Schriften und in seinen Reden, dass man seine Emotionen in Zaum halten sollte. Aber wir sehen diese Schwäche, dass wir nicht dies so befolgen, wie es sein sollte. Hierin sind auch normale Ahmadis involviert, wie auch Amtsinhaber. Solche Menschen, die anderen zwar ihre Dinge auferlegen wollen und andere auch dazu ermahnen, nicht emotional zu sein, aber selbst dies vergessen, dass der Verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass sie sollen, auch wenn sie die Wahrheit sagen, sollen sie so demütig sein, als ob sie ein Lügner wären. Aber wir sehen, dass Leute sogar lügen und sich als wahr bezeichnen und sie sind ungerecht und wollen sich als gerechter Mensch präsentieren. Wie soll man über diese Menschen denken, dass sie Glauben besitzen, dass sie auch nur ein Jota des Glaubens besitzen? Denn der Glaube gebietet, dass sie nicht stur sind, sondern dass sie ihr Unrecht rückgängig machen. Wenn sie jemandem Leid zugefügt haben, dann sollen sie das rückgängig machen. Zumindest sollen sie sich schämen und sollen sie Reue zeigen, was sie gemacht haben. Wir sollten uns überprüfen, wie viele von uns diesen Geist besitzen und so denken. Wenn sie temporär einen Fehler gemacht haben und Unrecht getan haben und diese Emotionen dann vergehen, dann muss ein gläubiger Mensch Reue zeigen und dies rückgängig machen. Wenn er dies nicht rückgängig macht und sich nicht schämt, sondern danach auch immer noch beharrt und sich an ihm nichts ändert, dann sagt der Verheißene Messias al-Islam, besitzt er keinen wahren Glauben. Das ist nur eine Zuschaustellung des Glaubens, wie eine Seifenblase, die zwar oberflächlich Wasser trägt, aber drinnen leer ist und nur Luft ist. Mit Wasser gefüllter Becher ist vollständig mit Wasser gefüllt, ohne Luft. Wir müssen uns also überprüfen, wie oft, auch wenn uns Unrecht getan wird, wie oft wir dieses hinnehmen und nicht wütend werden. Oder wenn wir Amtsinhaber sind, wie oft dieser Zustand kam, dass andere uns Leid zufügen und wir gerecht waren, trotzdem gerecht waren. Und sich nicht um die Ungerechtigkeit anderer gekümmert haben, indem wir selbst ungerecht werden. Geduld besteht darin, dass man die Möglichkeit hat, anderen zu strafen, aber trotzdem dies nicht anwendet. Hier sollte man auch wissen, dass die Organisatoren und die Amtsinhaber gerecht sein müssen. Und wenn sie gerecht sind und anderen eine Strafe erteilen wollen, dann fällt das nicht unter diese Kategorie. Denn wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann muss er bestraft werden. Eine solche Vergebung, die zu weiteren Schändlichkeiten führt, ist eine Sünde. Wer in seinen Angelegenheiten anderen Unrecht zufügt, Gewalt anwendet, dann wird der Richter ihn bestrafen, genauso wie Kinder auch unterwiesen wären von ihren Lehrern oder von ihren Eltern. Wenn man eine Sünde begeht und eine Strafe bekommt, dann, weil man gegen das Gebot der Scharia vorgegangen ist oder andere Rechte der anderen verletzt hat. Diese Erklärung ist notwendig, weil einige Menschen Unrecht tun, nicht die Gesetze der Scharia akzeptieren, anderen ihre Rechte wegnehmen und dann trotzdem, wenn die Jamaat sie bestraft, dann zitieren sie mich und schreiben mich und tun das vielleicht jetzt auch jetzt. Sie haben doch eine Freitagsansprache über Vergebung gehalten, aber uns wird Unrecht zugetan. Bitte vergeben Sie uns. Und ich habe das bereits sehr oft gesagt und sage es noch einmal, dass ich mit niemandem gegenüber feindlich gesinnt bin. Ich bekomme auch Briefe mit Beschimpfungen. Ich war nie wütend wegen diesen Briefen. Ich bin nie emotional geworden wegen diesen Briefen. Diese Menschen schreiben ihren Namen nicht hin oder schreiben falsche Namen, auch wenn sie ihre wahren Namen schreiben würden. Ich werde ihnen nichts antun. Sie können mich beschimpfen, wie sie wollen, ich werde ihnen nichts antun. Aber ich bin gnädig zu ihnen und ich mache Istighfar und für mich ist das ein Grund, für mich ist es ein Vorteil, weil ich damit beten kann. Eine Strafe bekommt man, wenn man die Rechte anderer verletzt. Und diese Strafe wird mit einem Kummer getan. Wenn ich von Nazareth und Murayama oder Umara Briefe bekomme, wo um Vergebung gebeten wird, wenn jemand seinen Fehler akzeptiert hat, an dem Tag, das ist der Tag großer Freude für mich, wenn jemandem vergeben wird. Meine Pflichten, aber sie können nicht mich zwanghaft zu etwas zwingen, wo meine Hände gebunden sind. Und das sind die Dinge, die Scharia angehen. Und wenn die Qaza oder die Organisatoren oder die Amtsinhaber eine Entscheidung treffen und ein anderer die Rechte erfüllen soll, oder wenn es eine finanzielle Angelegenheit ist, dass man irgendetwas zurückgeben soll oder etwas tun soll, dann sollte die Partei, die das Geld oder die Dinge, die Rechte bekommen soll, sollte auch die finanziellen Möglichkeiten der anderen Gruppe beachten und ihnen diese gewähren. Das ist das Gebot Allahs und seines Propheten. Man sollte nicht egoistisch sein und Unrecht tun. Wir sollten immer Allah gegenüber dankbar sein und darüber nachdenken, dass wir die Anhänger jener Person sind, welche als Messias bezeichnet wurde. Das ist ein Grund nachzudenken, dass er Messias genannt wurde, der verheißene Messias des Islam war. Weshalb wurde er Messias genannt? Was ist das, was den Messias vor anderen Propheten auszeichnet? Es besteht kein Zweifel darin, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Hinsicht ein vollkommener Prophet war und alle Fähigkeiten am meisten besaß und der Höhepunkt der Schöpfung ist. Die Krone der Schöpfung ist. Er ist der vollkommene Mensch und sein Gesetz ist das vollkommene Gesetz. Aber wir sehen, dass jeder Gesandte und jeder Prophet sich vor anderen auf irgendeine Art und Weise unterscheidet und auszeichnet. Und die Auszeichnung des Messias besteht darin, und das ist auch das, was der Messias al-Islam besitzt, nämlich der Messias zu sein, heißt, also Muslim hat dies erläutert und sehr schön erläutert. Also das Muslim sagt, dass die Auszeichnung des Christen Messias Islam darin besteht, die Auszeichnung des Messias, von Jesus, besteht darin, dass er eine sanftmütige Lehre präsentiert und die Bibel sagt, geht sogar so weit, dass wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, sollst du auch dein Gesicht, deine zweite Seite hinwenden, damit er dort schlägt. Und du sollst ihm alles geben, was er von dir nehmen will. Und wer dir, wenn jemand dir etwas Leid zufügt, so sollst du bereit sein für noch mehr Leid. Der Messias, der Jesus, hat also zu seiner Zeit eine Lehre gegeben, die voller Sanftmut war und voller Liebe war. Das ist also eine Auszeichnung von Jesus. Und als Allah, da Allah den verheißten Messias auch als Messias, also als Jesus bezeichnet hat, seine Auszeichnung darin besteht, dass er sanftmütig war, ihn Messias zu nennen, ist auch deswegen geschehen, da weil er für die Christen auch kam, um sie recht zu leiten. Er kam auch für die Hindus und deswegen wurde er als Krishna bezeichnet. Ebenso für die Muslime und für die ganze Welt kam er als Gehorsamer des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber der Name Messias zeichnet sich aus dadurch, und das ist sein eigentlicher Name, weil der verheißene Messias al-Islam Sanftmut gelehrt hat und gelehrt hat, nicht hart zu sein und Härte zu beseitigen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Gott möchte, dass ihr eine Revolution in euch hervorruft und er verlangt von euch einen Tod, nachdem er euch Leben geben wird. Ihr sollt untereinander vergeben und die Sünden und die Fehler einander vergeben, denn jener Mensch ist ein Unfriedenstifter, der die Fehler seines Bruders nicht vergeben möchte. Er wird zerschnitten werden, denn er sät Unfrieden. Ihr sollt euer Ego und eure Triebe beiseite legen und ihr sollt die gegenseitige den gegenseitigen Argwohn meiden und ihr sollt, obwohl ihr die Wahrheit sollt ihr euch so von euch selbst so denken, als ob ihr Lügner seid. Wenn wir diese Unterweisung nicht befolgen, dann betrügen wir die Welt. Wenn wir diese Lehre nicht befolgen, welchen Recht haben wir dann, andere dazu einzuladen? Wir müssen uns also sehr stark reformieren. Wir müssen ein Vorbild an den Tag legen, dass die Welt weiß und denkt, dass wir unsere Emotionen in Zaum halten. Ich hatte auch bei der Eröffnung der Moschee in Irland gesagt, wenn wir Tabligh machen werden, werden die Menschen sagen, Über die anderen Muslime sagt ihr, die nicht den Messias erkannt haben, deswegen haben sie keine Rechtleitung. Ihr habt den Messias erkannt. Was habt ihr denn, welche Revolution habt ihr denn in euch selbst hervorgerufen? Unser Vorbild, unsere müssen gemäß unserer die Religionsangehörigen anderer Religionen sind nicht alle schlimm. Nicht alle Christen, nicht alle Hindus und nicht alle anderen Religionsangehörige verhalten sich falsch oder streiten sich. Nein, es gibt viele von ihnen, die Frieden stiften und die gerecht sind. Wenn unter uns einige gerecht und andere ungerecht sind, einige gut und andere weniger gut sind, dann gibt es keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Dieser Unterschied besteht dann, wenn wir dieser Lehre folgen und diese Gewohnheit des Zorns und der Streiterei beseitigen oder so stark beseitigen, dass man diese nicht mehr sehen kann. Und die wenigen, die übrig bleiben, die sollte man meiden. Wir sollten diese Sünde beseitigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt über die Befreiung von der Sünde, wenn ihr eine Sünde und eine Schändlichkeit seht, dann sollt ihr, wenn ihr die Kraft besitzt, mit der eigenen Hand gegen diese vorgehen. Wenn ihr diese Kraft nicht besitzt, dann sollt ihr mit eurer Zunge dagegen vorgehen. Und wenn ihr das nicht auch besitzt, dann sollt ihr zumindest in eurem Herzen denken, dass das falsch ist. Auch in der Ahmadiyya-Gesellschaft, sollten diese Dinge als falsch angesehen werden, die falsch sind. Und gemäß dieser Reihenfolge sollte man das dies tun, die der heilige Prophet uns erklärt hat, dass man diese verhindert, dass man diese beseitigt oder zumindest als falsch akzeptiert. Und wenn jeder das tut, wenn jeder dieses Gefühl besitzt, dann werden einige wenige uns werden wir ein hohes Niveau an den Tag legen. Wir dürfen niemals einem Ungerechten helfen. Wir sollten jenen Weg gehen, den Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auferlegt haben. Und in dieser Zeit hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam insbesondere darauf hingewiesen, wir sollten mit Liebe vorgehen, mit Vergebung vorgehen. Wenn man andere sieht, dass sie ungerecht sind, dann sollte man wissen, dass sie nicht ungerecht waren gegenüber diesem anderen Menschen, sondern dass sie ungerecht gegenüber uns und dem verheißenen Messias waren, weil der verheißene Messias der Islam erschienen ist für eine Sache und gegen diese ist er vorgegangen, dieser Mensch. Solche Menschen daran zu hindern, ist unsere Aufgabe. Wenn wir dies nicht mit unserer Hand können, dann mit unserer Zunge. Wenn wir das nicht mit unserer Zunge können, dann zumindest sollten wir dies als falsch anerkennen und für sie beten. Wenn in unserer Gesellschaft diese Dinge im Herzen als falsch angesehen werden und unsere Gesellschaft, dann würden sich diese Schändlichkeiten von unserer Gesellschaft weggehen. Aber wir sehen, dass manchmal dieses Unrecht, da selbst Vater und Mutter und Schwester und Bruder nehmen an diesem Unrecht teil, wenn es um Mann und Frau geht. Und auch andere, die im Namen der Freundschaft daran teilnehmen. Wir sollten für die Reform der Gesellschaft nicht an diese Dinge teilhaben, sondern das als ein Gewaltakt gegen den verheißten Messias Islam ansehen. Wenn wir das tun, dann werden sie sehen, wie unsere Gesellschaft sich ändert. Und wie das Ziel des verheißten Messias Islam implementiert wird. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir hohe Werte an den Tag legen.
اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نقصان سے بچائے۔ آج بھی نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ حاضر پڑھاؤں گا جو مکرمہ آسیہ بیگم صاحبہ اہلیہ چودھری ہوں تو پرمان صاحب مرحوم پارک ہے، یہ 3 اکتوبر 2014 کو 79 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئی، انا لله و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت وسیم علیہ السلام کے صحابہ حضرت احمد یار صاحب اور
Ich werde ein Janaza-Gebet verrichten von Frau Asia Begum Saiba. Sie ist am 3. Oktober 2014 im Alter von 69 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sie war eine sehr geduldige Frau und sie war Musia und hat auch ihr Hissajaidat sofort gezahlt und sie hat 4 Kinder, Ishtiaq Ahmed Sahib Murabbi Silsila in Pakistan und zweitens Ijazur Rahman Sahib. Er ist hier in Faste Khas in London. Sie war auch die Tante von Masjid al-Qudus Shahid, möge Allah ihre Ringe erhöhen und ihr vergeben und auch ihren Kindern die Kraft geben, ihre guten Taten weiterzuführen. Ich werde draußen das Namaz Janaza verrichten und die Brüder sollten hier ihre Reihen bilden.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر